Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Covid-19-Pandemie, die hat wie kaum ein Ereignis zuvor in den vergangenen Jahrzehnten die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Sicherheit ganz neu gestellt. Wie viel Freiheit ist eine Gesellschaft bereit abzugeben, um der Sicherheit willen? Oder wie viel Unsicherheit will oder kann sie ertragen um der Freiheit willen? Das sind keine leichten Fragen und das Verhältnis, das kann leicht aus den Fugen geraten. Vor 50 Jahren, im Januar 1972, da einigte man sich in Bund und Ländern auf eine Regel, auf ein Gesetz, das zumindest dem Namen nach den Staat und die Freiheit in diesem Staat schützen sollte, bei dem man sich aber heute weitestgehend einig ist, da ist was aus den Fugen geraten. Der Staat, der sich da vermeintlich schützen wollte, der hat das auf Kosten der Freiheit getan. Die Rede ist vom sogenannten radikalen Erlass, der, wie es damals hieß, Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst fernhalten oder entfernen wollte. Man muss sich natürlich sehr hüten, da jetzt zu konkrete Parallelen zu ziehen zwischen eben der Situation in den frühen 70ern und jetzt einer beispiellosen Pandemie, die aktuell ja auch dazu führt, dass eine kleine Gruppe von Menschen regelmäßig Debatten kapert und für sich instrumentalisiert. Aber damals wie heute hadert eine Gesellschaft damit, wie sie mit unterschiedlichen Meinungen umgehen soll und setzt mehr und mehr auch auf schrille Töne. Wir wollen jetzt über den berühmten radikalen Erlass sprechen, der im Zentrum dieser, ich nenne es mal, bundesrepublikanischen Umbruchstimmung stand. Und zwar mit Alexandra Jäger, die zur Umsetzung dieses berühmt-berüchtigten Erlasses in Hamburg promoviert hat und noch weiter an dem Thema forscht an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Frau Jäger, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Also dieser radikalen Erlass, der hatte damals natürlich auch parteipolitische Gründe, aber von denen jetzt mal abgesehen. Offenbar war es ja auch nötig, dass die deutsche Gesellschaft eben dieses Spannungsverhältnis von Freiheit, Grundrechten und Sicherheit neu sortieren musste Anfang der 70er Jahre. Warum war das nötig? Was war das für eine Zeit?
Ja, ich glaube, um das historisch zu verstehen, muss man zum einen natürlich die Studierendenbewegung der späten 60er Jahre in dem Kontext sehen, also wo viele junge Menschen gerade an den Hochschulen sich links orientiert haben, rebelliert haben, Dinge ausprobiert haben, zum Teil auch den Staat in Frage gestellt haben, aber eben auch nach neuen Wegen gesucht haben, einer gerechteren Gesellschaft, auch sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft. Das mündete dann in eben auch viele linke neue Organisationen in den 70er Jahren, die Zulauf hatten. Und zum anderen war die Gesellschaft noch geprägt vom Kalten Krieg, also dem Ost-West-Konflikt, der deutschen Teilung. Und da eine dieser Gruppen, die besonders großen Zulauf erhielt, die 1968 gegründete Deutsche Kommunistische Partei war, die von der SED finanziert war, die auch eben sich eng an der DDR orientierte, kam die Diskussion auf, dass man diese Partei zwar nicht wieder verbieten wollte, wie 1956 die KPD, aber dass deren Mitglieder nicht in den öffentlichen Dienst gehören würden.
Und das Ergebnis war ja eben dieser radikalen Erlass, der vor allem junge Linke traf und die sich dann teils inquisitionsartigen Befragungen stellen mussten. Und da frage ich mich, wie konnte denn, ich sage jetzt mal, aus diesem grundgesetzlichen Prinzip der wehrhaften Demokratie ein solches Konstrukt entstehen?
Ja, das war natürlich die Frage. Also was hat Vorrang, Staatsräson oder die Grundrechte der einzelnen Personen, also die Meinungsfreiheit oder auch die Vereinigungsfreiheit, die im Grundgesetz festgeschrieben sind? Und wir haben da natürlich in der bundesdeutschen Gesellschaft unterschiedliche Traditionen, die fortgewirkt haben. Und eine davon ist eben auch eine relativ starke Staatsfixierung gewesen, beispielsweise auch in der Verwaltung. Also dieses Denken vom Staat her, dass der Staat besonders schützenswert sei. Im Kern ging es ja eigentlich nur darum, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst darauf verpflichtet wurden, dass sie die Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung schützen müssen. Aber es ging dann auch manchmal immer wieder über in so ein, eigentlich müssen sie auch den Staat schützen. Das ist zeitgenössisch auch sehr stark kritisiert worden. Ich glaube, aus heutiger Sicht kann man sehr deutlich sagen, dass die Bedrohungsszenarien, die es damals gegeben hat, übertrieben waren. Also die Demokratie war in den 70er Jahren nicht in Gefahr, auch wenn es durchaus einigen Dogmatismus in linken Gruppen gab, Orientierung an Diktaturen wie Albanien, China oder eben der Sowjetunion. Da auch eine Ausblendung der Menschen, die sich da in diesen Gruppen engagiert haben, hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen, die es dort gegeben hat, aber andererseits eben auch einem kritischen Engagement von vielen jungen Menschen damals oder einer kritischen Auseinandersetzung mit, ob das die Nachwirkungen des Nationalsozialismus waren in der Bundesrepublik oder eben auch Fragen von von einer Demokratisierung der Gesellschaft, die in den 70er Jahren stark diskutiert wurde.
Welche Rolle, weil Sie ja gerade das Wort von der Tradition her benutzt haben, den Ausdruck benutzt haben, welche Rolle spielten denn jetzt bei der Entstehung des Gesetzes oder dann eben auch bei der Umsetzung, wie man es dann umgesetzt hat, welche Rolle spielten da personelle Kontinuitäten jetzt zur Zeit des Nationalsozialismus, die es da ja auch immer noch gab?
Ja, die gab es. Also ich glaube, das spielte in der Debatte eine sehr große Rolle, weil es eben für eine große Empörung sorgte, dass einerseits eben nach 1945 viele auch belastete Personen weiter ihre Ämter ausüben konnten. Es gab ja auch immer wieder Skandale, beispielsweise 1972 gab es auch einen Skandal, dass Hubert Schrübers, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass da herausgekommen war, dass er als Staatsanwalt auch mehrere Urteile gegen Kommunisten verantwortet hatte und gegen andere Personen, die zum Teil auch dann ermordet wurden im Nationalsozialismus. Dann gab es noch andere Beispiele auch von Richtern, die belastet waren. Ich glaube, dass die jetzt das alleine nicht erklären können. Also in meiner Dissertation habe ich auch gezeigt, dass beispielsweise das sozialdemokratische Hamburg eine Vorreiterrolle gespielt hat bei diesem Beschluss. Da ging es eher, würde ich sagen, zum Beispiel um einen sozialdemokratischen Antikommunismus, also in der Geschichte der Spaltung der Arbeiterbewegung, Konflikte zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten schon in der Weimarer Republik, aber auch eine Verfolgung von Sozialdemokraten dann in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. Also dass man sich da von Kommunisten abgrenzen wollte, das spielte, glaube ich, eine große Rolle. Aber wenn dann immer wieder diese Fälle bekannt wurden von belasteten Personen, hatten viele natürlich den Eindruck, dass es da eine Ungleichbehandlung gab oder dass man mit jungen Linken ungleich härter beurteilte als eben die wirklich belasteten Personen.
Würden Sie denn vielleicht so weit gehen zu sagen, dass sozusagen diese Diskussion darum und der Streit darum in der deutschen Gesellschaft möglicherweise das Bewusstsein über die Grundrechte gegenüber dem Staat vielleicht, ich will jetzt nicht sagen vergrößert hat, aber zumindest verändert hat?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, weil wenn man sich das anguckt, wie diese Verfahren gelaufen sind, das war ja so, dass jedes Verfahren damit anfing mit Angaben des Verfassungsschutzes über politische Aktivitäten der Person, also wo sie Mitglied war, welche Funktionen sie ausübte, zum Teil aber auch an welchen Veranstaltungen sie teilgenommen hatte, auf welchen Demonstrationen sie war. Und das hat eben doch zu einer sehr großen Einschüchterung geführt, weil auf einmal viele Menschen merkten, dass diese Sicherheitsorgane Dinge über sie wussten, an die sich selber zum Teil in dem Detailliertheit gar nicht mehr genau erinnern konnten, aber zum Teil auch so Angaben, mit wem man zusammenwohnte oder ähnliches. Mhm. Es war in der Öffentlichkeit eben nicht klar, wie der Verfassungsschutz arbeitete und wer dann abgelehnt wurde oder nicht, welche Angaben ganz genau zu einer Ablehnung oder Entlassung führen würden. In der Regel waren das Mitgliedschaften oder Funktionen in kommunistischen Organisationen, aber das wurde nicht klar kommuniziert. Und tatsächlich hat das, glaube ich, dazu geführt, zu einem großen Misstrauen gegenüber dem Verfassungsschutz und dann auch die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes, die dann in den 70er Jahren eingeführt wurde, glaube ich, mit hervorgerufen und letztlich auch so ein Verständnis von informationaler Selbstbestimmung, was dann ja im Zuge der Debatte um die Volkszählung beispielsweise Anfang der 80er Jahre eine große Rolle spielte.
Lassen Sie uns nochmal dann zum Anfang zurück, beziehungsweise ein bisschen auf die heutige Situation schauen. Mit der Einschränkung, Parallelen darf man nicht zu deutlich ziehen, auf keinen Fall. Nichtsdestotrotz, der Umgang mit anderen Meinungen, das treibt uns ja gerade um als Gesellschaft, auch in bestimmten Kreisen ein verbreitetes Misstrauen gegenüber dem Staat. Und wir haben ja offenbar aktuell, ich sage es jetzt mal so vorsichtig, keinen besonders souveränen Umgang als Gesellschaft mit diesem Phänomen. Was kann man denn jetzt, Sie als Historikerin, was kann man denn lernen von der Geschichte des radikalen Erlasses für unsere heutigen Verhältnisse, im Guten wie aber auch im Schlechten?
Ja, da bin ich vielleicht tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin. Aber also ich glaube, dass man auf jeden Fall aus dieser historischen Debatte, die ich tatsächlich ein bisschen anders begreife als die aktuelle Debatte um die Pandemie. Also ich glaube, da sieht man vielleicht eher Parallelen zu vergangenen Pandemien und den Ängsten, den Verschwörungserzählungen, die dann wieder aufgekommen sind. Das wäre vielleicht eher vergleichbar. Aber wir haben ja aktuell auch zum Beispiel eine Debatte darum, ob man die Regelanfrage in größerem Rahmen wieder einführt in Sicherheitsbehörden. Zum Teil ist sie schon eingeführt bei der Polizei. Das ist vielleicht eher eine Frage, also mit was für pauschalen Überprüfungsmethoden wir uns schützen wollen, müssen oder vielleicht auch nicht, also weil es zu pauschal ist. Und die Verfahren der 70er Jahre haben, glaube ich, gezeigt, dass ein enormer bürokratischer Aufwand betrieben wurde. Also in Hamburg gab es allein in den 70er Jahren 100.000 Anfragen beim Verfassungsschutz, weil eben alle Einstellungen überprüft wurden. Und die abgelehnten Zahl war dann sehr gering. Und auch da war ja eben das Problem, dass es im Kern formale Mitgliedschaften oder Funktionen waren. Also diese Verfahren den einzelnen Personen gar nicht gerecht wurden. Da hat sich einiges verändert. Ich glaube, es geht jetzt in aktuellen Verfahren schon auch eher immer um das konkrete Verhalten der Person. Aber ich glaube, das kann einen schon ein bisschen davor warnen, zu groß anzusetzen. Und weil sich solche Verfahren eben doch, also wenn man das vielleicht nicht so stark absehen kann, wie weitreichend die Folgen sind, weil sie eben auch zu einer Verhärtung der Fronten führen können und zu einer weiteren Radikalisierung. Was nicht heißt, dass man nichts gegen, sagen wir mal, rechte Netzwerke in Sicherheitsbehörden machen sollte. Aber das kann man eben auch mit Disziplinarverfahren oder Ähnlichem machen.
Mit der Historikerin Alexandra Jäger habe ich vor der Sendung gesprochen über den sogenannten radikalen Erlass von 1972 und über die Grenzen historischer Parallelen.